Sie hören Entfremdet zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle. Eine Buchvorstellung von Alexander Grau. Gehalten am 14. September 2022 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Tano Gerke.
Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Bibliothek des Konservatismus zur Buchvorstellung mit Alexander Grau. Und zwar unter dem Titel Entfremdet zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle. Willkommen heißen möchte ich auch Alexander Grau, der zu den wenigen Referenten zählt, die bereits das dritte Mal in unseren Räumlichkeiten referieren. Herzlich willkommen. Ja, der Einzelne steckt in der Krise. Nicht mehr ein stabiler Werte- und Glaubenskanon bilden den Grund seiner Persönlichkeit, sondern eine scheinbar unerschöpfliche Selbstsuche. Ohne Halt steuert der Einzelne dabei in einer immer komplizierter werdenden Welt umher. Durch das Nachjagen von vorgegebenen Trends und durch übersteigerten Mediumkonsum ist dadurch die Grundlage für einen uniformierten Einheitsmenschen entstanden, der den perfekten Konsumenten in einer durch und durch kapitalisierten Welt bildet. Auch wenn die Idee des Individuums zweifelsohne zu den größten Errungenschaften des Abendlandes zählt, scheint der Entwurf gegenwärtig bedroht. Es scheint fast so, als haben sich die Bestrebungen der Aufklärung in ihr Gegenteil verkehrt. Die übersteigerten Emanzipationsbestrebungen und die Indienstnahme durch politische Ideologien tragen ihr Übriges dazu bei. Um diese Gegenwart, in der wir uns befinden, zu verstehen, rehabilitiert Alexander Grau den marxistischen Begriff der Entfremdung. Wie kann dieser Begriff helfen, die Gegenwart zu verstehen und in welche Richtung werden wir uns weiterentwickeln? Beobachten und Antworten darauf erhoffen wir uns von unserem heutigen Referenten. Alexander Grau wurde 1968 geboren, studierte nach seinem Wehrdienst an der Freien Universität Berlin Philosophie und Linguistik und wurde dort 1898 in Philosophie. 1908. In Philosophie promoviert. Seit Juni 2013 ist er Kolumnist bei Cicero. In seiner Kolumne Grauzone beschäftigt er sich dort mit Fragen des politischen und gesellschaftlichen Zeitgeistes, zuletzt ein kleiner Werbeblock, mit dem neuen König Charles III. Und der Frage, ob wir uns als Konservative in Anbetracht seiner politischen Ausrichtung hoffnungsvoll zeigen dürfen. Als Publizist beschäftigt sich Grau zudem vordergründig mit Themen der Kultur- und Ideengeschichte. Veröffentlichungen sind unter anderem Hypermoral, die neue Lust an der Empörung, Kulturpessimismus, ein Plädoyer und zuletzt, was heute vorgestellt wird, Entfremdet zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle. Herr Grau, herzlich willkommen.
Ja, lieber Herr Gerke, vielen Dank für die freundliche und detaillierte Einführung. Eigentlich haben Sie alles Wesentliche gesagt. Ich kann es also kurz machen. Nein, keine Sorge. Doch, ich werde es versuchen, zumindest nicht allzu lang zu machen. Und natürlich schönen guten Abend an Sie natürlich. Freut mich sehr, dass Sie trotz der langen Corona-Zeit doch so zahlreich erschienen sind und das offensichtlich wieder anläuft, das Programm. Anlässlich meines heutigen Vortrages hatte ich noch mal in meine alten E-Mails geschaut und festgestellt, dass mein ursprünglich als dritter Vortrag vorgesehener Beitrag hier an der BDK für den 8. Mai 2020 vorgesehen war. Ich wollte damals über mein Buch über den politischen Kitsch vorstellen. Aus den bekannten Gründen musste der Termin dann abgesagt werden. Umso mehr freue ich mich natürlich jetzt 2,5 Jahre später, dass es dann doch geklappt hat, wieder mal hier zu stehen. Um politischen Kitsch wird es heute nicht explizit gehen, sondern allenfalls perspektivisch, da entfremdete Gesellschaften naturgemäß zu einer gewissen Form weltfremder oder vielleicht auch stark emotionalisierter, man könnte daher natürlich auch sagen, kitschiger Politkommunikation neigen. Insbesondere der Umgang mit den Krisen, die uns in den letzten Jahren heimgesucht haben, waren ja zugleich ein Fest dieser kitschigen Politkommunikation. Denken Sie nur an Corona eben oder seit Februar die Ukraine-Krise. Dass das heutige Thema Entfremdung eine Reihe von Symptombeschreibungen und auch Analysen des Kitschbüchleins aufgreift, ist kein Zufall. Als ich im Sommer 2021 über das Thema und den Inhalt dieses Büchleins nachdachte, schwebte mir ein Titel vor, der noch einmal grundlegend genau die Themen aufgreift, die ich in den beiden Büchlein Hypermoral und politischer Kitsch behandelt habe und zugleich eine Reihe mit diesen Symptomen verwandte gesellschaftliche und auch populärkulturelle Erscheinungen aufgreift und nochmal anders auf den Grund geht. Nur kurz zur Erläuterung, in der Hypermoral ging es mir um die Frage, wie es zu erklären ist, dass in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Moralisierung der politischen und gesellschaftlichen Debatten stattgefunden hat. Meine Antwort auf diese Frage waren weitestgehend ideengeschichtlicher, soziologischer und mentalitätsgeschichtlicher Natur. Säkularisierung, Individualisierung, Massenkonsumgesellschaft und Digitalisierung. So mein Eindruck, liefen beinahe alle Prozesse, die ich in den beiden Büchern politischer Kitsch und Hypermoral beschrieben hatte, darauf hinaus, dass die westlichen Gesellschaften in ihrer kulturellen Entwicklung seit dem Beginn der Moderne von einem zunehmenden Verlust des Realitätssinns gekennzeichnet sind, einem absurden Willen, die Welt im gewissen Sinne nicht so wahrzunehmen, wie sie ist, sondern wie man sie sich eben wünscht oder denkt oder konstruiert. Tatsächlich lässt sich die Kultur und die Mentalität der Geschichte der Moderne meiner Meinung nach als das immer weitere Raumgreifen der Überzeugung von der Konstruiertheit der Welt begreifen. In philosophiegeschichtlichen Dimensionen könnte man von einem Siegeszug eines Vulgärkantianismus sprechen, für den die Welt tatsächlich Wille und Vorstellung geworden ist, wobei der Wille eben nicht, wie bei Schopenhauer, als ein kosmisches Prinzip zu denken ist, sondern wirklich individualistisch. Heraus kommt dabei in etwa eine Ideologie, nach der die Welt nichts anderes ist als meine Vorstellungen, die tradierten, überlieferten Vorstellungen aber Produkte repressiver Strukturen sind, die mich in meinem Emanzipationsbedürfnis behindern, weshalb ich die Deutung der Welt ändern muss, um meine als Grundrecht wahrgenommenen Selbstverwirklichungsbedürfnissen nachkommen zu können. Daher also plante ich ursprünglich ein Buch mit dem Arbeitstitel Weltverlust. Ziel dieses Büchleins wäre es gewesen, den Realitätsverlust spätmoderner Gesellschaften zu beschreiben. Von ihrer Geschichtsdeutung über ihre Unfähigkeit zu einer Realpolitik bis hin zu der allseits beliebten Genderdebatte. Und zu untersuchen, wo die Gründe für diesen umfassenden Verlust von Weltbezug liegen. Aber irgendwie war ich, wie ich schon sagte, mit dem Konzept nicht zufrieden. Letztlich wäre es wieder auf so eine Art Ideologiegeschichte hinausgelaufen, unter besonderer Berücksichtigung soziologischer oder vielleicht auch psychologischer Faktoren. Doch das Problem liegt meiner Meinung nach etwas tiefer, etwas substanzieller. Natürlich reproduzieren und potenzieren die Ideologeme der Moderne permanent sich selbst und die Scheinwelt, die sie letzten Endes entwerfen. Doch wie kommt es eigentlich, dass diese Scheinwelt als Normalität akzeptiert wird? Wie kommt es, dass Menschen wirklich glauben, es gäbe beispielsweise mehr als zwei Geschlechter? Wie kommt es, dass Menschen meinen, es gäbe moralische Gründe für Europäer, sich nicht als Indianer verkleiden zu dürfen oder keine Rasterfrisuren tragen zu dürfen? Wie kommt es, dass Menschen auf die Idee kommen, vegane Ernährung sei eine besonders natürliche Form der Ernährung? Weshalb meinen sie, es sei besonders ökologisch, mit elektrogetriebenen Rollern durch die Stadt zu fahren oder mit einem E-Bike? Man könnte die Liste natürlich jetzt beliebig fortführen. Es ist sicher auch richtig, dass diese ganzen Phänomene als Ausdruck eines Realitätsverlustes einzuordnen, doch das erklärt letztlich wenig. Der Realitätsverlust ist schließlich das Symptom, nicht die Ursache. Bei der Suche nach dieser Ursache landete ich schließlich, Herr Gerg hat es ja schon gesagt, bei dem guten alten marxistischen Begriff der Entfremdung. Entfremdet ist für Marx allerdings oder war für Marx nicht der Mensch an sich, sondern der Mensch in der Industriegesellschaft, vor allem eben der Proletarier. Das Proletariat ist unter den Bedingungen maschineller und industrieller Produktion in entfremdete Arbeitsprozesse gezwungen. Da der Mensch aber erst in der Arbeit sich selbst und seine Welt erzeugt, verliert der Arbeiter, so Marx, nicht nur jeden Bezug zu seiner Tätigkeit, sondern auch zu seinem Menschsein und damit zur menschlichen Gemeinschaft. Die entfremdete Arbeit macht den Menschen zu einem ihm fremden Wesen und bewirkt damit zugleich, berühmtes Zitat aus den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, die Entfremdung des Menschen von dem Menschen. Marx' Entfremdungstheorie war meiner Meinung nach der letzte Versuch, das moderne Gefühl des Selbstverlustes und der Fremdbestimmtheit ökonomisch zu erklären. Es musste scheitern. Denn Entfremdung und Selbstverlust sind ja nun bekanntlich kein Privileg der Besitzlosen. Die Freiheit, die ökonomische Unabhängigkeit mit sich bringt, entlarvt die Selbstentfremdung mitunter schonungsloser als die stupideste Arbeit. Marx hätte das wissen können, denn die Entzauberung der Welt, die der Kapitalismus zur Folge hatte, führt unter den Bedingungen der technischen Moderne zur, wie es dann im Kapital analysiert, Fetischisierung der Ware. Die Produkte scheinen sich vom Produzenten und vom Produktionsprozess zu lösen. Die Warenwelt führt ein Eigenleben, deren Logik von der menschlichen Gesellschaft abgekoppelt ist. Zitat aus der deutschen Ideologie: Die eigene Tat des Menschen wird zu einer fremden, gegenüberstehenden Macht, die ihn unterjocht, statt dass er sie beherrscht. Menschliches Leben und Warenwelt verschmelzen ineinander. Konsum, Leben oder Lebensanschauung werden eins. Der Mensch baut sich im gewissen Sinne sein eigenes Zwangssystem. Die Grundidee meines Buches ist im gewissen Sinne, Marx hatte recht. Die Suche nach Identität qua Konsum von Dingen, Orten und Ereignissen scheitert zwangsläufig. Der Versuch der Emanzipation schlägt um in Abhängigkeit. Das allerdings darf nicht sein und gesteht sich die bürgerliche Gesellschaft daher auch nicht ein. Deshalb verweigern sich kapitalistische Gesellschaften der Einsicht. Schließlich beruht die gesamte bürgerliche Ideologie ganz wesentlich auf dem Versprechen individueller Autonomie qua Fortschritt, Wohlstand und Produkterwerb und der Überzeugung, letzten Endes Ingenieur der eigenen Identität und des eigenen Lebenssinns zu sein, indem ich Karriere mache, soziale Reputation erwerbe und Kapital akkumuliere. Doch was steht dem Gefühl von Selbstidentität und Selbstfindung im Weg, wenn es keine sozialen und ökonomischen Faktoren sind? Wie erklären sich die schleichenden Entfremdungsgefühle und Symptome auch in begüterten und ökonomisch unabhängigen Milieus? Die epochenmachende Antwort auf diese Frage gab Sigmund Freud. Es ist das Ich selbst, oder genauer das Über-Ich, das erst durch Erziehung, Wertevermittlung und Zivilisation anerzogen wird und sich wie ein Panzer über das eigentliche Ich legt. Freuds Tiefenpsychologie verband somit die romantisch-protestantische Innerlichkeitskultur des Bürgertums mit den ideologischen Grundlagen einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Ursache psychologischer Verwerfung ist nicht etwa das ökonomisch-technische System, sondern die Psyche des Individuums. Diese muss dementsprechend einem Prozess der Selbstoptimierung unterzogen werden. Freud dachte dabei natürlich an eine Psychoanalyse. Inzwischen darf es aber auch der Personal Coach oder einfach ein Sabbatical sein. Die Folge von Freuds Diagnose ist eine nachhaltige Psychopathologisierung des Lebens. Die narzisstische Nabelschau, einschließlich der Therapie eingebildeter Probleme, gerät zu einem Leitmotiv westlicher Wohlstandsgesellschaften. Man suhlt sich in seinen Befindlichkeiten und beschäftigt sich vorzugsweise mit dem eigenen Innenleben. Eigentliches Ziel ist es, einen Schuldigen zu finden, also jene Personen oder Ereignisse zu identifizieren, die verantwortlich dafür sind, dass man nicht bei sich selbst ist oder sich irgendwie fremd fühlt im eigenen Leben. Es entsteht eine ganze Industrie von Beratern, Therapeuten, Analytikern und Trainern, die dem nach sich selbst Suchenden selbst den Weg aus dem Irrgarten unbewusster Blockaden und Hemmungen weisen wollen. Das Karussell narzisstischer Selbstbespiegelung dreht sich immer schneller und schneller. Ursache des jeweiligen Unwohlseins ist nicht etwa die eigene, vielleicht etwas infantile Persönlichkeitsstruktur oder das selbstmitleidige Ich, das Spiel von Regression zu Regression, sondern wahlweise natürlich die Eltern, die Schule, die Partner, die Gesellschaft oder irgendwelche anderen repressiven Strukturen oder Institutionen. Freuds ideengeschichtlicher Triumph über Marx fußt letztlich darauf, ein kapitalismuskompatibles Konzept der Überwindung der Selbstentfremdung entworfen zu haben. Mehr noch, erst die Massenkonsumgesellschaft hilft dabei, die letzten Beschränkungen einzureißen, die dem nach Authentizität strebenden Ich im Wege stehen. Familie, Hierarchien, bürgerliche Umgangsformen. Freud selbst hätte sich zwar gegen diese vereinfachende Kulturkritik verwahrt, vielmehr sei es die Aufgabe der Menschheit, Zitat, einen zweckmäßigen, das heißt beglückenden Ausgleich zwischen individuellen und den kulturellen Massenansprüchen zu finden. Doch das nach Freiheit, Authentizität und Selbstverwirklichung strebende Selbst will diesen Ausgleich nicht. Vielmehr will es endgültig alle bürgerlichen Repressionsinstrumente überwinden und ein radikal nonkonformistisches Leben leben, das es erst erlaubt, ganz bei sich selbst zu sein. Das Ergebnis nach 5 Jahrzehnten Kulturrevolution ist allerdings mehr als ernüchternd. Zwar sind inzwischen auch die letzten Restbestände alteuropäischer Kultur nahezu abgeräumt und desavouiert, doch der Mensch ist noch immer nicht ganz bei sich. Die Rebellion im Namen von Emanzipation und Selbstsein greift nicht mehr. Sie will überwinden, wo es nichts mehr zu überwinden gibt. Sie will entlarven, wo im Grunde schon alles entlarvt ist. Neben der eben skizzierten linken Entfremdungskritik von Marx bis Freud und, ich hatte in Anklängen es angedeutet, der Frankfurter Schule, gab es natürlich immer auch eine konservative Entfremdungskritik. Die allerdings arbeitet sich zumeist an einzelnen Phänomenen ab. Der Verstädterung, der modernen Technik, der Beschleunigung, der Auflösung der Großfamilie, der Anonymität, der Massengesellschaft, dem Verlust der Religion. Es wäre ein leichtes, zu all diesen angenommenen oder erspürten Phänomenen ganze Literaturmeter mehr oder minder hoher Qualität heranzuzitieren. Doch das können wir an dieser Stelle lassen, auch wenn es eine ideengeschichtlich natürlich reizvolle Aufgabe wäre. Es fällt jedoch auf, dass die konservative Entfremdungskritik nicht eigentlich auf eine Entfremdung zielt, auf das Fremdwerden mit sich selbst, sondern der Entfremdung von traditionellen Institutionen, dem Hof, dem ländlichen Leben, der Kirche, dem Handwerk, der Dorfgemeinschaft, der Heimat und so weiter. Traditionelle konservative Entfremdungskritik, zumindest des 19. Jahrhunderts, zieht also nicht so sehr auf das Individuum selbst, sondern eher auf sein Verhältnis zur Außenwelt, sein Eingebettetsein in die Welt und in irgendwelche gesellschaftlichen Strukturen. Damit ist aus konservativer Sicht zugleich die Frage beantwortet, die gleichsam die Rückseite dieser ganzen Entfremdungsdebatte, Entfremdungsmedaille darstellt. Was wäre eigentlich das nicht entfremdete, gelungene und authentische Leben? Die traditionskonservative Antwort wäre klar, ein Leben innerhalb überlieferter sozialer, institutioneller und weltanschaulicher Strukturen. Im gewissen Sinne wäre diese Antwort in sich kohärent und schlüssig, aber nach meiner festen Überzeugung auch unzureichend. Und das aus mehreren Gründen. So hart es vielleicht klingen mag, der Verweis auf eine selige Vergangenheit oder ein heimeliges Idyll, in der die Menschen eingebettet waren, in eine gottgewollte Ordnung oder ein harmonisches Weltganzes, ist, wir können das Wort hier wieder verwenden, letzten Endes intellektueller Kitsch der Extraklasse. Man muss kein Marxist sein, um einzuwenden, dass dieses Bild sowohl den repressiven Charakter etwa institutionalisierter Religion als auch des Feudalsystems und seine Ausbeutungsverhältnisse vollkommen ausblendet oder schlimmer noch schönredet. Hinzu kommt, dass dieses Idyll so nirgendwo existiert hat. Die Regel war vielmehr in wahrscheinlich Not, Elend, Ausbeutung und Knechtschaft. Die romantische Idee von einer durch die Moderne verloren gegangenen Einheit ist genau das, eine romantische Idee. Vor allem aber geht der restaurative Hinweis auf ein nicht entfremdetes Idyll in irgendeiner historischen Zeit und Epoche stillschweigend davon aus, dass es tatsächlich einen fest beschreibbaren Zustand eines authentischen, nicht entfremdeten Lebens gibt, den man lediglich herzustellen braucht. Genau aber das kann man natürlich aus guten Gründen bezweifeln. Die Idee des authentischen Lebens ist eine Konstruktion der Moderne und eine Reaktion auf die verbreiteten Entfremdungsgefühle, die sich angesichts der industriellen Revolution und ihrer Folgeerscheinung breit machen. Und sie ist eine verhängnisvolle Konstruktion, da sie der Versuchung Tür und Tor öffnet, einfache Rezepte für das nicht entfremdete Leben zu geben oder für eine Gesellschaft, die Entfremdung gar nicht erst aufkommen lässt. Insofern kann man die Großideologien, auch die totalitären Großideologien des 19. Jahrhunderts auch als Versuch ansehen, Antworten auf dieses Entfremdungsproblem zu geben. Entweder in Hinweis auf Volk, Nation, Kultur und Tradition oder eben auf die Ausbeutungsverhältnisse, den Besitz an Produktionsmitteln und ökonomischen Machtstrukturen. Beide Großideologien, Nationalismus und Sozialismus, erfassen nebenbei bemerkt durchaus zentrale Aspekte des Entfremdungsempfindens, reduzieren das Problem jedoch monokausal und bieten zudem eben kollektivistische und tendenziell autoritäre Lösungen an, die das eigentliche Problem lediglich vernebeln, aber nicht klären. Deutlich subtiler verfährt die dritte Großideologie des 19. Jahrhunderts, der Kapitalismus. Er ist das permanente Versprechen darauf, dass das Gefühl, ein falsches Leben zu führen und nicht bei sich selbst zu sein, durch technische Innovation, durch Konsum, durch den Erwerb von Dingen, Gütern oder Dienstleistungen lösbar ist. Maximale Autonomie in ökonomischer und technischer Hinsicht, so die Vision, ermöglicht dem Menschen maximale Selbstbestimmung und damit die Chance, ein Leben ganz bei sich selbst zu führen. Wir alle wissen, dieses Versprechen ist nicht nur unredlich, es manövriert die Menschen in immer größere, immer vollständigere Abhängigkeiten hinein, soweit, dass sie schließlich ihre Träume, ihre Sehnsüchte und ihr Denken als manipuliert erweisen. Sowohl linke als auch rechte Theoretiker haben das spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Auschwitz und Hiroshima, erkannt. Adorno sprach in diesem Zusammenhang von einem Verblendungszusammenhang und hatte damit schon metaphorisch, glaube ich, einen ganz guten Punkt getroffen. Arnold Gehlen hat hier gar nicht widersprochen. Friedrich Georg Jünger zieht in eine ganz ähnliche Richtung und auch Martin Heidegger und Günter Anders sind in dieser Kritik der technisch-kapitalistischen Moderne einzureihen. Zumindest bei Adorno und Gehlen geht mit dieser Einsicht die Erkenntnis einher, dass es keine historische Phase in der Menschheitsgeschichte gab, in der wir von nicht entfremdeter menschlicher Existenz sprechen können. Der Mensch, so zeigt sich, ist das entfremdete Wesen schlechthin. Erst sein Fremdsein gegenüber der Welt macht den Menschen zum Menschen. Entfremdetsein ist geradezu konstitutiv für die Conditio Humana. Entsprechend ist das Problem gar nicht die Entfremdung an sich, sondern das Versprechen auf Erlösung von der Entfremdung. Die Entfremdung in der technisch-kapitalistischen Moderne, so die Diagnose, liegt nicht darin, dass sich der Mensch von einer imaginierten Authentizität entfremdet hat, sondern dass er den billigen Versprechungen von Selbstfindung und Selbstwerdung aufgesessen ist. Doch es gibt eben nicht nur kein richtiges Leben im Falschen, es gibt vermutlich gar kein richtiges Leben. Und das falsche Leben besteht darin, sich einzubilden, es gäbe so etwas wie ein richtiges. Wirklich entfremdet sind somit alle entfremdend, sind somit alle Lehren und Ideologien, die Heilung versprechen, seien diese Lehren nun materialistischer oder transzendenter Natur. Was den hochtechnisierten Kapitalismus allerdings so gefährlich macht, ist, dass er suggeriert, dass er gar keine Lehre, gar keine Ideologie ist, sondern einfach ein Verfahren, eine ökonomische Ordnung der Gesellschaft, die es jedem ermöglicht, nach seiner Fasson selig zu werden. Ja, mehr noch, die jeden Tag und jede Nacht über alle Kanäle, über Medien, Werbung und Zeitgeist eintrichtert: Werde du selbst, sei du selbst, finde dich selbst. Doch wir entkommen dieser Entfremdung nicht, nicht durch die Einflüsterung einer globalen Konsumgüterindustrie, aber auch nicht durch irgendwelche ideologischen oder esoterischen Heilslehren. Die Entfremdung überwinden wir letztlich auch nicht durch irgendeine vermeintliche Authentizität, die wir in einer Hütte im Schwarzwald oder wo auch immer zelebrieren, sondern dadurch, dass der Grundgedanke meines Büchleins, dass wir unsere Fremdheit in dieser Welt uns bewusst werden und auch diese annehmen. Wie verdreht unser Verständnis von Authentizität und wirklichem Selbstsein ist, wird meiner Meinung nach sehr schön in dem Verhältnis zu unserem eigenen Körper und der Natur deutlich. Und hier lese ich jetzt tatsächlich kurz einen Abschnitt aus diesem Büchlein vor, wo ich dieses Verhältnis des Menschen zu seinem eigenen Körper, der ja auch Natur ist, und der uns umgebenden Natur nochmal beschreibe und analysiere, um deutlich zu machen, welche absurden dialektischen Entwicklungen teilweise diese Sucht nach Selbstfindung annimmt. Kaum etwas steht in den Gesellschaften der digitalisierten Spätmoderne so hoch im Kurs wie die Natur und alles, was auf irgendeine Weise Natürlichkeit suggeriert. In den Regalen des Handels stapeln sich Hochglanzmagazine, die das Landleben anpreisen. Sie kennen sie alle, die Landliebe oder die Landlust. Zeitschriften widmen sich der Anlage biologischer Gärten, dem Gemüseanbau, dem Wald oder der Natur ganz allgemein, aber auch der Naturheilkunde, den Bergen, dem Landhaus oder neuhochdeutsch dem Country Living. Eingepfercht in die sterilen Wohnsilos der Neubauviertel und die in ihrer bemühten Heimeligkeit besonders trostlosen Eigenheimquartiere, verbannt vor flimmernden Bildschirmen, mental abhängig von den artifiziellen Kontakten und dem medialen Dauerrauschen auf seinem Smartphone, sehnt sich der Mensch des digitalen Zeitalters ganz offensichtlich nach dem Natürlichen. Doch das Glatte ist die Signatur der Gegenwart, wie Hahn so schön formulierte. Nichts ist wirklich greifbar. Der Ästhetik der Glätte folgen nicht nur Mobiltelefone, sondern auch die Fassaden der Neubauten bis hin zu dem glatt rasierten Körper. Selbst die Erotik ist glatt geworden. Die epilierte Haut verwandelt den Körper in eine antiseptische Plastik. Was noch an Unebenheiten vorhanden sein sollte, glättet endgültig die Bildbearbeitungssoftware des Online-Dienstes. Die Haut wird alterslos, Pigmentierungen werden entfernt, der Körper gestrafft und mit Hilfe des Smartphones verwandelt er sich endgültig in einen optimierten Datensatz. Damit geht dem Menschen der wesentliche Teil seines Selbst verloren. Die Tragik liegt darin, dass er diesen Verlust als Gewinn verbucht. Der normierte Body, müsste man wohl sagen, löst eben den Körper ab. Hinter der glatten Oberfläche verschwindet endgültig jene Individualität, nach der das Ich sich sehnte. Der Selbstgewinn, der sich von den sportlichen, kosmetischen, chirurgischen und digitalen Überarbeitungen versprochen wurde, endet im Desaster des artifiziellen Körperdesigns. Das Selbst wird letztlich zur Puppe. Nirgendwo wird der Selbstverlust des modernen Menschen brutaler sichtbar als in den entstellten Körpern der zurecht geschnittenen und zurecht gespritzten. Der Künstlichkeit dieser Selbstinszenierung sich zumindest unterschwellig bewusst, so darf man vermuten, versucht dieses verunsicherte Ich, ästhetische Gegenstrategien zu entwerfen, um der eigenen Sterilität zumindest symbolisch Authentizität entgegenzusetzen. Also lässt es seine Haut tätowieren und durchsticht Körperteile mit Piercings. Sie sollen dem artifiziellen Körper etwas Archaisches, Ungezähmtes geben, Härte, Wildheit und Exotik. Dieses Konzept scheitert naturgemäß kläglich, denn das Tattoo zitiert die Ursprünglichkeit wilder Völker und die Unverstelltheit gesellschaftlicher Randgruppen. Mit seiner Hilfe will der biedere Durchschnittsbürger zumindest symbolisch teilhaben an der Erinnerung an das Verruchte und Verwegene, an harte Seemänner und noch härtere Ganoven. Doch diese Milieus der Seeleute und der Halbwelt, wo man sich Zeichen ausgestellter Männlichkeit, von Wehrhaftigkeit und drastischer Erotik auf die Unterarme tätowierte, ist im Grunde natürlich mit der weichgespülten Weltsicht des jeder drastisch entwöhnten Wohlstandsbürgers im Grunde unvereinbar. Also wird das Tattoo zum Medium von Wellnessbotschaften verformt, von Liebesschwüren, Kalendersprüchen und fernöstlichen Pseudoweisheiten oder dem Porträt des Lieblingshundes. Anker, Totenkopf und Drache werden ihrer ursprünglichen Bedeutung, Heimat, Todesverachtung, Stärke, Mut, enthoben und fungieren als sinnfreie Symbole der Populärkultur. Possierliche Tierchen, Blüten und Engelsflüge künden von der Infantilisierung der Sehnsüchte und Träume. Namenszüge täuschen Bindung für die Ewigkeit vor. Großflächige Bildszenarien in Farbe offenbaren das kitschige Bewusstsein ihres Trägers. Und der besonders gestörte Narzisst trägt sein eigenes glorifiziertes Konterfei auf Rücken, Brust oder Oberarm. In einer Gesellschaft, in der die Haut zum Markte getragen wird und Körper dank knappster Bekleidung auch in ihren Details offenherzig ausgestellt werden, suggeriert das kleine Intim-Tattoo eine Intimität, die es faktisch nicht mehr gibt. Die neckische Rose, das kecke Herz an verborgener Stelle sind der Versuch, so zu tun, als gäbe es noch was zu entdecken, wenn ohnehin schon alles entblößt ist. So wird der durch Tattoos entstellte Körper zum Sinnbild des selbstentfremdeten Menschen, der sich mehr und mehr in eine Welt des Scheins und der Simulation hineinmanövriert. Indem er versucht, sein Persönlichstes, nämlich seinen Körper, ganz individuell zu gestalten, normiert er ihn und macht ihn zur Leinwand einer globalisierten Bildindustrie. Das in der Haut gestochene Potpourri aus asiatischen Grafiken, religiösen Symbolen, maritimen Zeichen und Ikonen der Popkultur bezeugt den Verlust jener Identität, die es ja eigentlich beglaubigen soll. Der Schmerz, den das Prozedere des Stechens bereitet, ist der Schmerz einer schmerzentwöhnten Gesellschaft, die Schmerzen allenfalls als im Rahmen eines Selbstfindungsprojektes zulässt und dabei als zusätzlicher Kick aufgefasst werden kann. Der Schmerz, der zum Erlangen eines Tattoos in Kauf genommen werden muss, scheint das echte, wahre dieser archaischen Technik zu unterstreichen und sie als Methode gelungener Selbstgestaltung und authentischer Selbstgestaltung zu beglaubigen. Tatsächlich unterstreicht sie nur, wie fremd dem Menschen der ausgehenden Moderne sogar sein eigener Körper geworden ist. Noch deutlicher wird dieser Selbstbetrug beim Piercing. Auch hier wird versucht, mittels einer archaischen Schmucktechnik von Naturvölkern die künstliche moderne Körperinszenierung zu unterlaufen und mittels gezielter Primitivismen Authentizität herzustellen. Das funktioniert überhaupt nur, indem die ursprünglich archaischen Botschaften dieser Körpermarkierung ignoriert und zu einem Accessoire der globalen Popkultur verfremdet werden. Einst martialische Zeichen einer Kriegerkaste und der kultischen Betonung binäre Geschlechtlichkeit dienen Gesichtspiercings und Intimschmuck nunmehr der postheroischen und multigeschlechtlichen Gesellschaft als Mittel individualistischer Selbstinszenierung. Das Archaische wird von der hypertechnisierten Gesellschaft zur Requisite eines fehllaufenden Narzissmus umgedeutet. Was einmal Zeichen von Kampf, Sieg und Potenz war, ist nun Spielzeug der Diversen und Toleranten. Echte, wahre, verschwitzte Körperlichkeit gilt als verpönt. Die Körperhygiene hat in den meisten westlichen Ländern geradezu pathologische Züge angenommen. Man duscht, cremt, rasiert und epiliert, um dem eigenen Körper jedes körperliche auszutreiben. Zu dieser Sterilisation des Körpers gehört auch der Verzicht auf alles, was gesundheitsschädlich gilt. Rauchen, Alkoholkonsum, ungesundes Essen und so weiter. Stattdessen konsumiert man im Namen einer sportlichen und gesunden Ernährung Eiweißshakes, Vitaminkapseln, Mineraldrinks und andere Nahrungssupplemente. Wurde noch vor wenigen Jahrzehnten selbstverständlich geraucht und Gästen am Nachmittag ein Cognac angeboten, so flüchtet man heutzutage zu einem antiseptischen Gesundheitswahn. Kalorienzählen ist zum Volkssport geworden. Wir vermessen unsere Bewegungen mit Schrittzählern und lassen unseren Energieverbrauch errechnen. Von einem Lebewesen, das sein Leben lebt, gestalten wir uns zu einem optimierten Bioautomaten. Zugleich versagt der Körper als Organismus. Er entwickelt Allergien, Bandscheibenvorfälle, Haltungsschäden, Bluthochdruck und Diabetes. Seiner natürlichen Lebenswelt weitgehend beraubt, leidet er an dem, was wir euphemistisch Zivilisationskrankheiten nennen. Wir haben uns eine Umwelt geschaffen, die uns krank macht und die wir im Kopf nicht mehr aushalten. Denn zu den zahlreichen metabolischen und orthopädischen Erkrankungen kommen die psychiatrischen dazu. Zwangshandlungen, Phobien, Depressionen, Borderline-Syndrome, Persönlichkeitsstörungen. Die künstliche Welt, die wir uns geschaffen haben, um uns selbst zu finden, beginnt unsere Identität zu zerstören. Wir wissen nicht mehr, was uns gut tut. Oder wissen es noch, haben aber jeden Antrieb verloren, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Wir nehmen in Kauf, dass die Kinder hyperaktiv, aufmerksamkeitsgestört, aggressiv und übergewichtig sind, reden uns aber ein, im Grunde sei alles gut und die vorhandenen Defizite seien mit noch mehr Pädagogik, noch mehr Betreuung und noch mehr Steuerung zu beheben. Dabei ist es genau jene pädagogische Dauerumhegung, die es den Kindern verbaut, bei sich selbst und nicht Opfer des Zeitgeistes zu sein. Doch im Grunde will man Opfer des Zeitgeistes. Kinder, abgerichtet auf die Produkte des Marktes, konditioniert auf Software, Algorithmen und Endgeräte, gesellschaftspolitisch abgerichtet auf ideologische Schlüsselbegriffe wie Diversität, Vielfalt, Nachhaltigkeit und Gleichstellung. Gefragt ist nicht der kritische Jugendliche, sondern der Kritiksimulant, der den Einflüsterern der Leitideologien artig folgt. Das Ergebnis sind Persönlichkeiten, frühreif und zugleich dauerpubertierend, die es verlernt haben, Selbstbestätigung innerhalb der Koordinaten bewährter Selbstbewältigungssysteme zu finden. Stattdessen verlieren sie sich in den designten Utopien einer angeblich besseren, tatsächlich aber vollkommen synthetischen Welt. Die allerdings ihrer konditionierten, regressiven Psyche durchaus entgegenkommt. Das zwangsläufige Scheitern an der Wirklichkeit dreht diese Weltfluchtspirale nur noch weiter. Schließlich zieht man sich dann eben zurück in digitale Scheinwelten, einen hypertrophen Moralismus oder zumindest realitätsbefreites Politengagement. Genauso wenig, wie es eine nicht entfremdete menschliche Existenz gibt, gibt es eine natürliche Natur. Das, was der Mensch als die natürliche Natur empfindet, ist eine Projektion. Sie beruht auf seinen Erfahrungen mit der Biosphäre der Erde, doch die ist ausschnitthaft. Die Natur bedeutet nicht notwendigerweise Leben, Wärme, Wasser und Nahrung, sondern genauso Unwirtlichkeit, Tod und Verderben. Auch die Oberfläche der Venus ist Natur, obwohl sie hochtoxisch ist und 460 Grad heiß. Doch angesichts der Dauer eines Menschenlebens erscheint selbst die Momentaufnahme der irdischen Biosphäre als eine Zeitspanne, die Ewigkeit garantiert. So wurde die Natur zum Sinnbild für Ewigkeit schlechthin. Insbesondere die Gestirne wurden zum Ausdruck einer jeden Veränderung enthobenen Natur, deren zyklischen Bewegungen Unendlichkeit verbürgen. Dass auch die Sternbilder letzten Endes nur Konstellationen eines universalen Augenblicks sind, ist aus menschlicher Perspektive kaum vorstellbar. Doch die Vorstellung einer natürlichen Natur scheitert nicht nur daran, dass es keine ewige zeitlose Natur gibt. Ebenso unmöglich ist es, innerhalb der Naturgeschichte auf der Erde einen Zeitpunkt anzugeben, ab dem etwas Unnatürliches, die angeblich unberührte Natur, zu entstellen begann. Mangels greifbarer Alternativen wird man meist eine menschliche Entwicklungsstufe als einen solchen Wendepunkt angeben. Doch welche menschliche Entwicklungsstufe sollte das gewesen sein? Urvölker, die ja auch Feuer, Waffen und anderes Gerät besaßen, mit denen man erheblich in die Landschaft eingreifen konnte, werden zumeist noch als irgendwie nicht entfremdeter, also natürlicher Teil der Natur gesehen. Aber wo beginnt dann der große Entfremdungsprozess? In der Antike, im Mittelalter, ist die Erfindung des Rades noch natürlich, die des Verbrennungsmotors aber nicht mehr. Die Idee, dass es überhaupt etwas Unnatürliches in der Welt gibt, beruht letzten Endes auf einer Umwertung der Sonderstellung, die der Mensch sich selbst über Jahrtausende zugesprochen hat. Statt Krone der Schöpfung zu sein, erscheint er nunmehr als Fremdkörper der Natur. Dabei darf nicht übersehen werden, dass der ursprüngliche Gedanke, dem Menschen quasi einen Platz außerhalb der Natur zuzusprechen, eine enorme zivilisatorische Leistung darstellt. Sie besteht darin, einen kulturellen Bereich zu definieren, in dem nicht die Gesetze des Tierreiches gelten, sondern eben menschliche Regeln. Diese menschliche Kultur ist jedoch keine Gegennatur. Sie ist eine weitere Stufe der Evolution, die es Lebewesen ermöglicht, neue Formen des sozialen Handelns zu entwickeln. So wie der Mensch natürlich künstlich ist, so ist auch die Kultur, die er schafft. Streng genommen gibt es so etwas wie Künstliches, also gar nicht auf dieser Welt. Natur ist also eine kulturelle Konstruktion, das kann man zugestehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie vollkommen willkürlich ist. Sie bezeichnet jene Biosphäre, in die sich der Mensch einfügen konnte, auch wenn er sie dabei veränderte. Die Natur ist somit das kulturelle Bild eines bekannten und überlieferten Zustandes des jeweiligen Lebensraumes. Und als natürlich gilt jede soziale Praxis, die das Überleben in dieser Natur sicherte. Insofern sind die Natürlichkeitsvorstellungen zwar ebenfalls Konstruktionen, natürlich, aber dennoch nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Im Zuge der industriellen Revolution und ihres technischen Zugriffs auf die Natur werden diese traditionellen Natürlichkeitsvorstellungen nach und nach hinterfragt. Was gestern noch als selbstverständlich galt, wird plötzlich soziales Produkt. Das Denken selbst wird abstrakter. Dabei kommt es zu einer umfassenden Intellektualisierung der eigentlich geistigen Bereiche der Künste und Wissenschaften, also einem Abbau an Anschaulichkeit, Unmittelbarkeit und unproblematischer Zugänglichkeit. Und das hat Folgen für das intellektuelle und kulturelle Klima. Die Emanzipation vom Selbstverständlichen und allem, was als natürlich eingewöhnt war, Zitat Gehlen. Gut 70 Jahre nach Gehlens relativ klarsichtiger Analyse droht diese Emanzipation vom Selbstverständlichen zum gesellschaftlichen Konsens zu werden. Sogar eindeutig biologische Kategorien wie etwa das Geschlecht werden in Frage gestellt. Ideologische Voraussetzung dafür war, neben dem Verlust des als natürlich Eingeübten, die Infragestellung der wissenschaftlichen Rationalität, die zunehmend als emanzipationsfeindlich wahrgenommen wurde. Denn Rationalität kategorisiert, definiert und ordnet ein. Dass sich selbst suchende und von allen Festlegungen emanzipierende Subjekt will sich aber nicht einordnen lassen. Die rationalistische Tradition abendländischen Denkens wird als logozentrisch und vor dem Hintergrund der europäischen Kolonialgeschichte sogar dann als rassistisch verurteilt. Der nivellierende Aspekt der wissenschaftlichen Vernunft gilt nun als diskriminierend und minderheitenfeindlich. Der im Namen einer diffusen Selbstfindung geführte eskapistische Kampf des übersättigten Wohlstandsbürgers gegen das Offensichtliche wird so nebenbei moralisch geadelt. Wieder einmal führt die Dialektik der Aufklärung diese ad absurdum. Insofern ist es nur konsequent, dass den Folgen der Industrialisierung nicht zuletzt für die Biosphäre mithilfe einer noch entschlosseneren Technisierung begegnet werden soll. So wie der menschliche Körper zu einer Wirkung von Macht uminterpretiert wird, ja, Zitat Judith Butler, und seiner biologischen Faktizität beraubt wird, so eliminiert man die Natur im Namen ihrer Rettung. Alles erweist sich als gestaltbar, auch die Naturzerstörung durch die Industrialisierung auf die Naturzerstörung durch die Industrialisierung erfolgt die Zerstörung der Natur durch den Umweltschutz. Das auffälligste Beispiel dafür sind die Windkraftanlagen, die insbesondere in Deutschland großflächig ganze Landschaften verstellen. Hier wird Natur vernichtet, um Natur zu bewahren. Grundlage, die logische Grundlage, ist ein abstrakter Naturbegriff, der Natur auf einige funktionalistische Parameter reduziert. Gesunde Natur ist, wenn gewisse Grenzwerte eingehalten werden. Wie bei einer Maschine bildet sich die Funktionalität der Biosphäre in einer Handvoll Nennwerte ab. Liegen diese außerhalb eines definierten Bereiches, ist die Natur kaputt. Naturschutz besteht dementsprechend im Einhalten von Grenzwerten. Ganz analog natürlich zum gesunden Leben, mit Datenüberprüfung und so weiter. Technologisches Denken wird auf komplexe biologische Systeme bezogen, auch und gerade dort, wo man vorgibt, Natur zu schützen. Zugleich huldigt man auf kultureller Ebene zunehmend aber einem esoterischen Naturverständnis. Das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Die technisierte Betrachtung der Natur als Kompendium von einzuhaltenden Grenzwerten ist lediglich die eine Seite der Entfremdung von einem seit Jahrhunderten bewährten Naturbegriff, deren andere die kitschige Spiritualisierung ist. Das nüchterne, unverklärte und pragmatische Naturverhältnis ist dem einer artifiziellen Lebens- und Arbeitswelt gefangenen Menschen der Moderne zunehmend abhanden gekommen. Geradezu symbolisch wird dieses gestörte Verhältnis zur Natur im Freizeitverhalten. Mit Klimaanlagen und Luftfiltern geschützt vor der Außenwelt, geführt von einem Navigationssystem, macht sich der Großstädter in seiner hochdigitalisierten Limousine oder seinem gepanzerten SUV in das Naherholungsgebiet. Dort bewährt er sich mit atmungsaktiver Kunstfaserkleidung, Teleskopwanderstöcken und Synthetikwanderschuhen mit Luftpolsterfußbett, um eine Stunde über Kieswege und durch Nutzwälder zu spazieren. Eben weil die Widersprüche so offensichtlich und grotesk sind, hat man den Anspruch, ganz einheitlich zu sein. Man umarmt Bäume und betreibt Waldyoga. Die Natur wird naturheidnisch verklärt. Sie ist nicht einfach nur eine Biosphäre, die den Gesetzen der Naturwissenschaft folgt, sondern zudem auch noch Sinnstiftungsort. Der Stadtwald wird zum Tempel, der Forst hinter dem Neubaugebiet zum Wallfahrtsort. Der Wald erfährt grenzenlose Verklärung. Beim Waldbaden flüchtet der Großstädter vor seinem befürchteten Burnout. Die Waldtherapie entschleunigt und regeneriert. Dieser Wald der Waldexerzitien hat mit Wald natürlich wenig zu tun. Er ist das synthetische Produkt der Waldträumereien und romantischen Waldfantasien naturentwöhnter Bürger in einer hochtechnisierten Gesellschaft. Der Kernwiderspruch des Verhältnisses von Mensch und Natur in der Spätmoderne liegt allerdings nicht so sehr in der Entfremdung des Menschen von der Natur als Biosphäre. Der Schritt ist sekundär. Denn auch der Mensch ist ein natürliches Wesen. Und seine Selbstentfremdung im Namen einer misslungenen Selbstsuche zunächst einmal eine Lossagung von sich selbst als einem natürlichen Wesen. Der Naturverlust beginnt beim eigenen Ich. Entsprechend haben sich die Gesellschaften des globalen Nordens so weit von ihren natürlichen Grundlagen, Bedürfnissen und Eigenarten entfernt, dass ihre Mitglieder nicht mehr in der Lage sind, auch nur grundlegende Handlungen ohne Anweisung auszuführen. Wir haben Berater für die Ernährung, für die Bewegung, für Sex, für Karriere. Wir benehmen uns wie Kunden, die die Bedienungsanleitung zu einer fremdartigen Maschine verloren haben. Doch diese Maschine ist unser Leben und unser Körper sind letzten Endes wir selbst. Der Mensch der Moderne betrachtet sich als transnatürlich, als ein zwar irgendwie biologisches Wesen, dessen wirkliche Eigenarten aber weder auf Biologie reduzierbar sind, das wäre ja horrible dictu biologismus, noch im Grunde etwas mit Biologie zu tun haben. Dass das Übergewicht etwas mit Kalorienverbrauch und Kalorienzufuhr zu tun hat, das ist ihm noch dunkel bewusst. Alle anderen Befindlichkeiten werden aber als transsomatisch verdrängt. Das erklärt übrigens auch die Popularität der Psychosomatik. Sie ist die Erklärungsideologie dafür, dass der Körper und mit ihm die Natur im Grunde peripher ist. Letzten Endes nur sozusagen die Matrix, auf der sich dann alles zeigt irgendwie, aber die eigentlichen Probleme liegen natürlich jenseits des Körperlichen. Als Konsequenz dieses Denkens steht in letzter Konsequenz der Transhumanismus, also der Traum, den menschlichen Geist und das jeweilige Selbst endgültig vom Körper loszulösen und nach durch technische Bauteile zu ersetzen. Die Sehnsucht, endlich zu sich selbst zu kommen, führt so in die Selbstabschaffung. Denn nur wenn das Selbst sich von seinem Menschsein befreit hat, so das Versprechen, ist es wirklich frei, es selbst zu sein. Doch die Emanzipation, die das Natürliche am Menschen zu überwinden sucht, wird nicht nur die Natur des Menschen eliminieren, sondern die bisher bekannte Natur überhaupt. Indem der Mensch seine eigene Natur leugnet, schafft er eine Mentalität der Naturüberwindung, die auch vor der Biosphäre nicht Halt macht. Man kann nicht das Klima retten wollen und gleichzeitig von beliebig vielen Geschlechtern fabulieren. Die Ansprüche, die der Mensch an sich selbst und an seine Umwelt hat, überfordern beide. Da zudem der Mensch das von Natur aus kulturelle Wesen ist, geht mit der Leugnung seiner Natur auch seine Kultur als hochausdifferenzierte und lokale Gegebenheiten angepasstes Symbolsystem unter. Die einstige Vielzahl menschlicher Kulturen, die sich in je unterschiedlichen Ökosystemen eingenischt hatten, wird auf eine einzige Kultur reduziert, die systematische Gesellschaft der Gegenwart, die auf einem einzigen technisch durchformten und artenarmen Ökosystem beruht. Die Menschheit formiert sich im Laufe des 20. Jahrhunderts zur größten globalen Monokultur, Zitat Sieferle. Unter dem Eindruck der massiven technischen, ökonomischen und sozialen Umwandlungen der Moderne geraten das einzelne Individuum, die Vielfalt menschlicher Kulturen und die Diversität der Biosphären unter einen Assimilierungszwang, dem sie letzten Endes nicht gewachsen sind. Selbstverlust, die Nivellierung ursprünglicher, hochausdifferenzierter menschlicher Kulturen und die ökologische Krise erweisen sich so als miteinander verbundene Systeme ein und desselben historischen Prozesses. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und entschuldige mich nochmal für die anfänglichen Irritationen.